Herr, wir danken dir von Herzen, dass du unser Retter bist. Du bist für jeden Einzelnen gekommen, Herr. Danke, dass du für mich gekommen bist. Danke, dass du für jeden Einzelnen hier in diesem Raum gekommen bist, Herr, für jeden in dieser Welt. Herr, es gab über 8-9 Milliarden Gründe, warum du gekommen bist. Und wir heben dich heute an diesem Morgen und sagen dir, du bist wunderbar. Danke, Jesus, dass du eine Chance in uns siehst, dass du Leben gibst, dass sich unsere Gaben auch entfalten können, Herr, und dass du wie ein himmlischer Vater uns anfeuerst. Danke dafür. Amen. Nimm noch Platz, da wo du bist. So gut in Gottes Gegenwart zu sein, einfach auch zu spüren, dass Gott da ist, das ist wunderbar, oder? Das ist ein riesengroßes Geschenk. Ist es ein Geschenk? Wenn wir Geschenke haben und Gott uns ein Geschenk macht, das ist gut, auch mal Danke zu sagen und das wertzuschätzen. Tatsächlich entdecke ich mich häufiger am Tag, dass ich häufiger Danke sage. Teilweise für das Gleiche oder die gleichen Personen, häufiger am Tag. Weil ich immer wieder dankbar bin und immer wieder wirklich geflasht bin von der Güte Gottes. Und wir sind so manchmal aggressiv unterwegs. Von daher ist es gut, einfach auch mal Danke zu sagen. So, hey, danke für meine Frau, danke für meine Kinder. So, hey, danke, dass ich ein Auto habe. Danke, dass ich überhaupt eine Sitzheizung habe vielleicht. Ist das nicht toll? Ich glaube, jedes zweite Mal danke ich dem Herrn, dass die Dusche warmes Wasser hat. Ist das nicht schön? Stell dir vor, wäre kein warmes Wasser da. So, und so geht es auch mit den geistlichen Dingen in unserem Leben, dass wir Danke sagen für das, was, wenn Gott da ist. Danke, dass du gerade da bist. Vielleicht gehst du gerade durch ein Tief durch und das ist so schwer gerade, deine Herausforderung, aber du merkst, Gott ist da, dann sag Danke dafür. Ja. Ich will euch mit hineinnehmen, gleich mit am Anfang unseres zweiten Teils von der Serie in eine Geschichte, die hat es echt in sich. 64 nach Christus, ich weiß gar nicht, ob du diese Story schon mal gehört hast, knapp 30 Jahre ist es her, dass Jesus gen Himmel aufgefahren ist, am Kreuz gestorben, von den Toten auferstanden, aufgefahren, gen Himmel, 64 nach Christus, also knappe 30 Jahre später, breitete sich das Reich Gottes tatsächlich rasend schnell aus mit der Botschaft der Liebe Gottes. Menschen wurden Nachfolger von Jesus, wirklich zu Tausenden, und wurden Christen genannt. Und eigentlich haben sie sich gar nicht so genannt, weil sie haben sich die genannt, die des Weges sind, weil sie auf dem Weg waren mit Jesus Christus und weil sie sagten, hey, wir sind nicht fertig hier in dieser Welt, weil wir mit Jesus unterwegs sind, weil wir gehen halt auf die Ewigkeit zu, deshalb sind wir auf dem Weg. Christ war ein Schimpfwort von den Römern für diejenigen, die an Jesus tatsächlich geglaubt haben. Das heißt, Christ ist nicht so wie heute, ja, du bist Christ und ich auch so. Das war halt einfach ein Tritt in den, du bist also, So, das hätte man auch sagen können, du bist ein Hund oder sowas. Ne? Also du bist Christ, das war damals ein Schimpfwort. Und es ging alles so schnell damals. Und Kaiser Nero hat dann Folgendes veranlasst, weil diese Christen ihn nicht als den Gott verehrten, weil es war ja damals so, dass der römische Kaiser musste auch als Gott verehrt werden. Er war derjenige, der Einzige, der All in All, so, und der musste als Gott verehrt werden. Das haben die Christen nicht gemacht, die haben sich vor ihm da nicht gebeugt. Die haben gesagt, okay, du bist vielleicht unser Kaiser, aber du bist nicht unser Gott ist jemand anders. Und Kaiser Nero war richtig sauer und hat die Christen verfolgt und in Gefängnisse gesperrt. Einige wurden als lebendige Fackeln damals im Garten benutzt. Andere waren im Circus Maximus auch gefoltert, gekreuzigt. Darunter geht man davon aus, dass der Apostel Paulus und auch Petrus tatsächlich in dieser Zeit vom Kaiser Nero umgekommen sind. Was heißt umgekommen? Sie sind letztendlich, sie wurden getötet. So, und sehr spannend ist es einfach zu lesen, dass der römische Geschichtsschreiber Tacitus darüber schreibt, dass diese Christen sehr bekannt waren für die Liebe, die sie hatten, die sie ausstrahlten. Sie sangen im Circus Maximus, während die hungrigen Löwen über sie herfuhren. So, oder es soll sogar berichtet worden sein, dass Kaiser Nero sich so dermaßen aufgeregt darüber hat, weil die so glücklich und fröhlich waren. Er soll nach einer so einer Vorstellung in die Arena gegangen sein und soll sich die Toten angeschaut haben und die haben gelächelt. War ein Lächeln auf dem Gesicht. Der ist so dermaßen ausgeflippt vor lauter Wut, vor lauter Hass. Christen sind gestorben wegen ihres Glaubens an Gott. So, voller Liebe. So, ich meine, das ist eine krasse Geschichte. So, einige haben tatsächlich ihre Waffen niedergelegt, weil da gab es auch Leute, die haben gesagt, boah, wir müssen uns doch wehren und so, wir können das doch nicht alles gefallen lassen. Aber sie haben die Waffen niedergelegt. Hass schlug ihnen entgegen, ja, aber sie antworteten mit Liebe. Und nur ein paar Jahre später, Hunderttausende sind zum Glauben gekommen, gewaltlos, durch die Liebe Gottes, die sich ausgebreitet hat in dem Reich Gottes, überall in der ganzen Welt. Ist es nicht eine krasse Story? Weil wir denken manchmal, wir müssen irgendwie das Reich Gottes mit zur Gewalt mit sich bringen. Darum geht es gar nicht. Hier ist die Liebe Gottes, die einfach die Herzen erobert hat der Menschen. Das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe, weil der König selbst Liebe ist. Amen. Ist ein Fünkchen Hass in Jesus? Ist ein Fünkchen Hass in Gott? Ihr seid nicht so ganz überzeugt, oder? Ist ein Fünkchen Hass in Gott? Er ist hundertprozentige Liebe. Deshalb ist sein Reich hundertprozentige Liebe. Ist ganz wichtig heute für diese Botschaft, weil und das ist das, wir sind berufen, auch Teilhaber dieses Reiches zu sein, dieses Reiches der Liebe. Und ich hoffe, du bist nicht nur Teilnehmer dieses Reiches Gottes, sondern viele wollen ja teilnehmen und wollen das irgendwie noch auf dieser Welle der Liebe surfen, aber wir sind ja gerufen und berufen, Teilhaber dieses Reiches zu sein. Das heißt, mit Seite an Seite von Jesus Christus hier in diesem Reich Gottes der Liebe, dass es sich ausbreitet. Willst du Teilhaber sein? Dann wird diese Botschaft heute eine große Herausforderung für dich. Wenn du Teilnehmer bist, dann kannst du ganz happy rausgehen, dann wird sich vielleicht auch nichts in deinem Leben verändern, aber vielleicht wird sich, wenn du Teilhaber bist, wird sich was Enormes verändern, weil wenn wir sehen, dass sein Reich ein Reich der Liebe ist, merken wir, dass dieses Reich, was wir hier in dieser Welt haben, ganz anders ist. Merken das ja gerade in diesen Tagen, unsere Gesellschaft ist gespalten, Menschen sind sauer, sie sind gefrustet, manchmal sind sie wütend, haben die Schnauze gestrichen voll, wie einige so schön sagen. Und was ich hier einfach nochmal so mitteilen will, das ist ja der zweite Teil dieser Serie von seiner Liebe entzündet. Dieser Hass, den wir heute merken, das ist ein Business. Den Hass, der uns heute entgegenschlägt, das ist tatsächlich ein Business auf Social Media. Überall, wo wir das wahrnehmen, irgendwo in den Nachrichten. Mit dem Hass wird milliardenweise Geld verdient. Weil je mehr Emotion, desto mehr Klick, je polarisierender, desto mehr Aufmerksamkeit. Und ich fühle gerade so selbst, dass diese Spirale des Hasses wirklich einen Punkt erreicht hat, wo ich denke, geht es noch stärker? Geht es noch schlimmer? Es ist ja nicht so, dass es heute neu ist. Wir merken es vielleicht viel stärker. So, und merken es ja überall. Die Wände sind irgendwo vollgesprüht. Du merkst ja auf Social Media, was gehatet wird in diesen Hasskommentaren, wo Leute einfach ihre Meinung irgendwo sich ergießen. Ne? Und merkst im Supermarkt, wenn Leute irgendwie aggro sind, das war ja schon immer irgendwo alles da. Aber jetzt hat es einen Punkt erreicht, wo man das merkt. Und ich frage mich, wie weit soll das noch gehen? Was können wir denn letztendlich tun? So, weil die Herausforderung, die wir haben, auch als Menschen, ist, wir gehen uns persönlich an, ja, wir beschimpfen uns, wir beschuldigen uns gegenseitig, wir hören einander überhaupt nicht mehr zu, weil wir so gefrustet sind, weil wir so voller Hass sind, weil wir so voller Emotionen sind, weil vielleicht auch so wir auch selber polarisierend sind, obwohl ja eigentlich die Themen, die wir haben, extremst komplex sind. Das heißt, wir müssten eigentlich Zeit haben und zuhören, damit wir diese Probleme dieser Welt auch irgendwie lösen könnten. Und das Krasse ist, was ich persönlich erlebe, ist, du konntest dich vielleicht eine Zeit lang irgendwie zurückziehen in deine Familie, weil es war ja die Politik. Aber nun hat es inzwischen auch deinen Freundeskreis erreicht, das hat deine Familie erreicht. Und wir merken auch, dass die Zeit von Covid auch ein Beschleuniger war, wo diese Zeit sich einfach auch, und dieser Hass auch einfach beschleunigt hat, mir das heute spüren. Und wenn wir hier nochmal so reinschauen, das Ziel des Feindes, des Satans, Satans ist ja übersetzt Feind, ist ganz klar Zerstörung. Johannes 10, Vers 10, ich nehme diesen Bibelvers noch einmal, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Die Strategie des Feindes ist ganz gegensätzlich, geht ja gar nicht um das Leben in Fülle, sondern der Feind will verwirren, er will spalten, er will Misstrauen sehen. Und das alles untergräbt ja unsere Einheit, vernebelt die Klarheit, die wir eigentlich brauchen, um Jesus Christus zu folgen, um uns irgendwie einander zu lieben. Er will uns durcheinander bringen, dass wir gar keine Orientierung mehr haben, dass wir eigentlich die Orientierung sogar verlieren. Und wir merken diese zerstörerische Welle in dieser Gesellschaft. Und wie gesagt, die Frage ist ja nicht, wie kann ich mich zurückziehen? Ist eine Option, aber das Reich Gottes soll ja sich ausbreiten. Und diese Liebe Gottes soll sich ausbreiten. Wir sollen ja das Licht, was wir ja sind, stellt mir ja nicht unter einen Scheffel, sondern auf den Berg, hier in Kassel, damit es leuchtet, damit alle sehen, wie gut unser Gott ist. Das heißt, wir dürfen lernen oder sollten lernen, damit umzugehen. Ich will noch mal ganz kurz zurückkommen, weil das sehr wichtig ist, weil ich ganz kurz auf die Strategie noch mal heute eingehe, des Feindes. Das Ziel des Feindes ist klar, es ist Zerstörung. Die Frage ist, was will er zerstören? Oder besser gesagt, wen will er zerstören? Er will die Person zerstören, er will die Identität der Person zerstören. Und wenn wir an die Identität der Person heute rangehen, und ich meine, heute haben Leute echt große Fragen an ihre Identität, wer sie überhaupt sind, geht es um die Gottesebenbildlichkeit, die er eigentlich zerstören will, weil Gott hat uns geschaffen in sein Bild hinein. Und das ist das, was es ja irgendwie auch in unserem Leben irgendwie zu entdecken gilt, dieses Bild Gottes zu entdecken. Und das will er zerstören mit aller Kraft, die er hat. Und am besten ist, wenn sich Personen noch gegenseitig zerstören. Durch Lügen, durch Streit, durch Verleugnung, durch Verletzung. Ich meine, auch gerade ist ja die Frage, wie wir Christen auch agieren. Wir sollen ja nicht noch draufhauen auf Leute, die kaputt sind. Weil es heißt, wie heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Von daher, was ist unser Auftrag? Das Rohr zerbrechen und den glimmenden Docht auslöschen? Nein, sondern wir sollten auch das geknickte Rohr nicht brechen, ja, und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Nimm dir jetzt mal kurz mit für die Botschaft, das kommt, das baut sich alles nochmal so ein bisschen auf. Und das Spannende ist, dass der Feind alle unsere Triggerpunkte kennt. Alles, was uns so stört. Er ist exzellent böse. Man darf ja gar nicht sagen, er ist gut darin, weil er ist gar nicht gut, weil er ist böse, 100% durch und durch. Und ich musste mich an diese eine Filmszene erinnern, im Luther-Film, da ist Luther so dermaßen verunsichert einfach in seiner Identität. Er fühlt sich so dermaßen verdammt. Und er rennt so da in seinem Raum hin und her und er streitet mit dem Teufel. Es gibt ja auch diese Legende, dass er auch später bei der Bibelübersetzung mit dem Tintenfass nach dem Teufel warf. So. Und er stritt mit dem Teufel. Und dann kommt der Pater dort, der geistliche Vater dort zu ihm und sagt, ach Luther, es lohnt sich nicht, mit dem Teufel zu streiten. Er kennt uns schon über 5000 Jahre. Der Feind kennt alle Tricks. Der kennt die Menschen letztendlich durch und durch. Der weiß, was dich triggert, was dich letztendlich stört. Und die Frage ist letztendlich, wie gehen wir damit um? Hey, können wir auch resignieren? Können aufgeben? Das ist doch, hey, die sagen, hey, das ist zu stark. Die Frage ist, was haben wir dagegen zu setzen? Und wo sind wir manchmal vielleicht auch Handlanger des Feindes, wo Gott uns eigentlich gar nicht dazu gerufen hat, wo wir den Job des Teufels machen, den eigentlich er macht. Und das ist krass, oder? Und da gehen wir ein bisschen so drauf ein. Und im ersten Teil der Serie hatten wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Ich gehe noch mal rein in Matthäus 24, Vers 11 bis 12. Das ist ein sogenannten Endzeitreden von Jesus. Da sagt er, und viele falsche Propheten werden aufstehen und sie werden viele in die Irre führen. Und da die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in den meisten erkalten. Erleben wir das gerade, dass diese Liebe erkaltet? Ich empfinde das tatsächlich so. Gestern einen Historiker gelesen, der gesagt hat, der innerdeutsche Friede ist tatsächlich jetzt verloren gegangen und nimmt das als eine Gefahr wahr. Hey, Gott, es hat ein Ziel, ey, dass wir in Frieden leben, dass der Friede da ist. Das ist auch ein Geschenk, wenn Friede letztendlich da ist. So, aber wir leben, dass das irgendwie verloren gegangen ist. Das heißt, es ist tatsächlich ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und wir sollten nicht erstaunt sein in dieser ganzen Tatsache oder erschrocken sein. Deshalb war die Ermutigung letztes Mal, lass dich von seiner Liebe entzünden und nicht vom Ärger und Frust dieser Welt. Ja, wir können verschiedener Meinung sein, politisch, theologisch und ethnisch, aber wir lieben uns bedingungslos. Das ist das, was diese Einheit, die Jesus in Johannes 17, worüber er betet, letztendlich bringt. Dass wir uns bedingungslos lieben, egal welcher Meinung wir sind. Die Frage ist, wie geht das? Johannes 16, Vers 33 ist übrigens der letzte Vers vor diesem Gebet in Johannes Kapitel 17. Das werden wir in zwei Wochen nochmal reingehen. Da sagt Jesus, das habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was hat er überwunden? Das ist tatsächlich eine kleine Fangfrage hier. Ein Text, was hat Jesus hier überwunden? Wir würden sofort sagen, die Welt. Aber wenn wir Johannes, das Evangelium mal komplett durchlesen, auch die johannäischen Briefe oder auch die Offenbarung, dann wissen wir, es geht nicht um was er überwunden hat, sondern wen er überwunden hat. Und wen hat er überwunden? Den Bösen. Den Teufel. So. Er hat nicht das Böse überwunden, er hat den Bösen überwunden. Also hier ist von einer Person tatsächlich die Rede. Und das heißt, den Bösen, der das Böse wirkt und der die bösen Geister schickt. So, das heißt, hier geht es ja um die Wurzel allen Übels. Um den Bösen an sich. Von daher sollten wir auch gucken, wenn wir im Römerbrief, Paulus geht genauso ein bisschen darauf ein, er sagt, in ihm, also in Jesus, sind wir mehr als Überwinder. Das heißt, wenn Jesus überwunden hat, sind wir in ihm auch Überwinder. Das mehr als Überwinder heißt nicht, dass wir noch mehr überwinden als Jesus, sondern ich sag mal so, dass wir noch mehr tun, außer nur als zu überwinden. Paulus geht halt so die ganzen Stories halt so ein bisschen an, wo wir ganze Zeit mit beschäftigt sind, weil wir mit den Überwinden nicht klarkommen. Deshalb sagt er, wir sind mehr als nur Überwinder. So, das wird in dem Zusammenhang hier deutlich. Und dann will ich euch reinnehmen in diese Stelle, Römer 12, Vers 21, da heißt es, lass dich vom Bösen nicht überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Bevor wir so reinschauen, wie wir überwinden können, beziehungsweise mehr auch als nur Überwinder sind, will ich mal so einen Blick reinwerfen, wie das Böse eigentlich agiert. Auch hier in unserer Gesellschaft und wie unsere Gesellschaft wirklich vergiftet wird und was es letztendlich gilt, auch irgendwo zu überwinden. Das ist wirklich gut zu verstehen, weil ich habe zu Gott gesagt, weißt du, ich verstehe das nicht, was in dieser Welt hier abgeht. Sag, nimm mich mal irgendwie mit auf eine Reise, ich muss das irgendwie verstehen. Und ich habe jetzt wirklich, glaube ich, Jahre gelesen, geguckt und so und geschaut und will ich so ein bisschen mit hineinnehmen. Ein paar Sachen auf einmal, ist ja spannend, auf was dann Gott auf einmal einen so stößt. Und denke, krass, ach, deshalb stört mich das so. Ah, okay. Und da gehen wir so ein bisschen rein, wie der Böse oder das Böse agiert. Ein Stichwort, tiefer will ich gar nicht so groß reingehen, ist Populismus. Populisten sind Menschen, die Ängste und Vorurteile schüren und behaupten letztendlich für das ganze Volk irgendwie zu stehen. Und sie benutzen bestimmte Dinge immer wieder gleich, auch im Zusammenhang, auch alles zusammen, um genau das zu tun. Das sind vier Sachen. Einmal die Emotionalisierung. Weil hier wird durch Emotionen versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann das zweite ist Polarisierung. Irgendwie werden Gegensätze erzeugt, um einen Keil in die Gesellschaft und zwischen Menschen zu treiben. Das dritte ist Vereinfachung. Das heißt, komplexe Probleme werden absolut vereinfacht. Es gibt eine einfache Lösung für dieses komplexe Problem. Und das letzte ist charismatische Führung. Es gibt einen, der anführt und der sagt, wo es lang geht, der das Volk vertritt. Also gar kein Team, gar keine Demokratie in diesem Sinne. Populismus ist genau das alles zusammengenommen. Wir erleben das in einzelnen Sachen, wir in der deutschen Geschichte sowieso wissen auch schon, wie es nicht funktioniert, also positiv, haben das auch schon negativ einfach erlebt. Aber das Spannende ist, dafür gibt es Kommunikationsmittel, ich wusste das gar nicht, dass es Kommunikationsmittel gibt, die man tatsächlich erlernen kann, wie das funktioniert. Und die so in unserer Medienwelt ausgebreitet werden, dass ich gedacht habe, boah, krass, jetzt hat das Ding mal endlich einen Namen. Jetzt weiß ich, warum ich das so anträgert. Wollt ihr das wissen? So ein paar Kommunikationsmittel? Ja. Erste Kommunikationsmittel ist das Ad hominem Argument oder die Ad hominem Attacke. Das heißt gegen die Person. Das heißt, statt sachlich zu argumentieren, wird die Person komplett angegriffen, damit sie an Glaubwürdigkeit verliert. Das heißt, es geht gar nicht darum, was die Person sagt. Kann ein richtig klasse Vorschlag sein, auch von irgendeiner Partei, aber weil es nicht darum geht, dass an das was zu gucken, lösungsorientiert wird die Person oder die Partei massiv angegriffen und damit die Glaubwürdigkeit leidet. Das ist ein Kommunikationsmittel. Das zweite ist das falsche Dilemma. Das heißt, man erzeugt einfach zwei Gegensätze, die extrem auch konstruiert sind, wo du einfach denkst, entweder das eine oder das andere. Dass es irgendwie ein Dazwischen gibt, ist gar nicht denkbar. Ne? Entweder du fährst mit einem SUV, ne, oder du fährst mit einem Lastenrad. Ne? Entweder wir schicken Waffen oder wir schicken Diplomaten. Und du denkst einfach, eins oder zwei? Könnte auch eine drei geben. Also eins, zwei oder drei. Gibt es einen Weg vielleicht zwischendurch? Vielleicht ist auch beides irgendwie möglich. Das dritte Kommunikationsmittel, das nennt man das Mort and Bailey-Argument. Finde ich ganz spannend. Das heißt, da wird eine ganz krasse Kontroverse, das Argument rausgeknallt, was Leute vielleicht auch massiv angreift. Und dann wird zurückgegangen und sagt, ach, habe ich doch vielleicht gar nicht so gemeint. Die Metapher dahinter ist Mort für Turm und Bailey für den Borghof. Das heißt, hey, ich kann mal im Borghof schon ganz große Klappe riskieren, aber ich ziehe mich dann in meinem Turm zurück. Beispiel vielleicht? Ich mach mal so, ne? Ich muss das lesen, weil ich nicht so denke, ne? Aber ich muss mal ganz kurz gucken, das Beispiel, ich habe eins mitgebracht. Frauen sind emotional und ihnen fällt das rationale Denken viel schwerer. Das wäre so ein Bailey-Argument. Oh, das ist polarisierend, das ist krass. Das Mod-Argument wäre dahinter, ach nein, das meinte ich doch gar nicht. Ich will einfach sagen, Frauen haben eine viel höhere emotionale Intelligenz. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Ich komme gleich noch ein bisschen darauf zu sprechen. Das vierte Kommunikationsmittel, oder ich nenne nur vier heute hier, ist das Appell an die schweigende Mehrheit. Es gibt immer irgendwo eine schweigende Mehrheit, die sich nicht meldet und wofür der Populist dann steht und sagt, ich bin derjenige, der diese schweigende Mehrheit vertritt. Kommt uns das irgendwo alles bekannt vor? Haben wir alles irgendwo schon mal gehört? So. Jetzt mal eine Frage, mal ein bisschen provokant gestellt. Ist es nicht so, dass genau uns diese Sachen manchmal auch unterm christlichen Deckmantel begegnen? Das ist krass. Tatsächlich, das sind böse Kommunikationsmittel, die auch manchmal im christlichen Kontext tatsächlich verwendet werden. Deshalb gehe ich die ganz bewusst so rein. Deshalb triggert uns das irgendwie so an. Ein paar Beispiele will ich einfach nennen. Ich will da niemandem zu nahe treten. Aber mal nur, wenn wir an die erste Kommunikationsmittel denken, geht es in Diskussionen, die wir manchmal auch um das Gute führen, manchmal eher um die Person als um die Sache. Manchmal ist es auch so, dass eine Person vielleicht etwas Gutes spricht, vom Heiligen Geist inspiriert. Ach, das ist Otto, du weißt doch, dass er mit dem und dem da Probleme hat. Das darfst du doch nicht so ernst nehmen. Und schon wird die Glaubwürdigkeit von der Person gekillt. Aber dass Gott vielleicht was sagen kann, wir wissen ja auch aus seinem Wort, dass er auch durch Esel sprechen kann. Also gibt es für mich ja auch eine Chance. Aber da hineinzudenken, genau solche Kommunikationsmittel verwenden wir auch. Oder das Zweite, bestimmte Themen, wo wir denken, da gibt es nur zwei Seiten. Gibt es nicht vielleicht auch irgendwie einen dritten Weg, den Gott vielleicht auch irgendwie auftun will hier in dem Ganzen? Ich meine, wenn wir die göttliche Weisheit wollen und schauen, dass er uns gesetzt hat, hier auch zu regieren und zu herrschen in Liebe, dann muss es doch irgendwo manchmal auch einen dritten Weg geben. Oder das Dritte, dieses Morton Bailey-Argument, hämmern wir manchmal nicht irgendwas raus, was andere Leute so dermaßen verletzt und sagen, gut, das habe ich doch gar nicht so gemeint, wenn es dann auf einmal so ernst wird, anstatt irgendwie Buße zu tun und zu sagen, ist da nicht irgendwo was in meinem Herzen, warum ist das da eigentlich letztendlich rausgekommen? Natürlich sind Sachen, die wir vielleicht auch manchmal auch nicht so meinen, aber da will ja Gott wirklich bei uns irgendwie ran. Das geht ja um das Herz und nicht nur um das, ob wir Recht haben oder nicht Recht haben. Oder das Vierte, die schweigende Mehrheit. Wenn wir auf andere zugehen, auch das Gute meinen oder anderen vielleicht manchmal Feedback geben, sagen, weißt du was, da stört mich was an dich. Und übrigens, andere sehen das auch so. Wer sind andere? Und warum eigentlich? Warum muss so ein Argument rangezogen werden? Brauchst du mehr Autorität? Ich spitze das jetzt noch mal ein bisschen zu. Ich hoffe, ihr habt mich danach noch ein bisschen lieb. Aber wir müssen drüber nachdenken, weil das ist das, was uns meistens stört. Ne? Dann sagen wir manchmal, du, Gott hat mir gesagt. Warum eigentlich? So, Gott hat mir gesagt, ich soll dir sagen, dass du da scheiße bist. Ich spritze das mal so ein bisschen zu, polarisierend. Ja, ist nur ein Stilmittel, ich benutze nicht alle vier. Warum eigentlich? Weil wenn es doch die Liebe Gottes ist, spricht die doch eigentlich für sich und die wirkt doch, oder? Amen. Oder trauen wir es der Liebe Gottes nicht zu? Ich hau noch eine Sache raus, die wir häufig unter christlichen Deckmantel benutzen. Du, ich habe gebetet und bin zu dem Entschluss gekommen. Warum muss man das denn sagen? Weil du betest viel mehr als alle anderen? So, und ich bete nicht so viel? Kann auch einfach das sagen und man merkt, ob das doch von Gott ist oder nicht. Weil die Frage ist doch folgende. Die Frage ist doch folgende. Was ist, wenn du nicht recht hast? Hat Gott nicht recht? Hast du nicht richtig gebetet? Oder versteht ein bisschen, was ich meine? So. Aber warum müssen wir solche Argumente an sich einfach verwenden? So. Entdeckst du Situationen wieder? Entdeckst du dich selbst? Ich hoffe doch. Weil das ist da, wo Gott einfach an uns arbeiten kann. Die Frage ist, hey, wie überwinden wir letztendlich? Ne? Weil ich muss auch wirklich sagen, ich habe mich immer gewundert, habe gesagt, eigentlich hat die Person an sich recht. Die kommt auf mich zu und sagt, weißt du was, Gideon, das stimmt nicht und so. Hey, das ist okay. Aber das ist nicht das, was mich triggert, dass die Person irgendwie recht hat. Sondern ich habe mich immer gefragt, warum triggert denn das so? Warum triggert denn das so? Weil genau diese Knöpfe gedrückt werden. Überall in den Medien werden genau diese Knöpfe gedrückt. Und mitten dann in unserer Community verwenden wir fast die gleichen Stilmittel. Wir meinen vielleicht das Gute, aber machen das nicht gut und dann kommt so ein Müll raus. Das sind böse Mittel eigentlich, die wir verwenden, die eigentlich Jesus nicht verwendet hat. Jesus war weder populistisch, er war noch ideologisch unterwegs. Wenn wir mal reinschauen, wie er damit umgegangen ist. So, sicherlich hat er herausgefordert mit seiner Klarheit, aber schauen wir uns nochmal das erste Argument einfach an, diese Ad hominem-Attacke. Diese Szene mit der Ehebrecherin in Johannes 8. Übrigens, Jesus hat sie nicht Ehebrecherin genannt. Ich finde es immer spannend, dass es überhaupt so überschrieben wird. Jesus hat sie erstens nicht so genannt. Es wurde ihm rangetragen. So. Und wie sollen wir damit umgehen? Was? Die religiöse Elite, die wollten ihn natürlich reinlegen. So. Die wollten ihn reinlegen, aber Da ging es darum, das Gesetz gegen die Person. Aber wie reagiert Jesus hier? Gnade für die Person. So, ist jemand ohne Sünde? Nöp. So, jeder, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und ist noch jemand, der dich hier verurteilt? Keiner, Herr. Okay. So handelt Jesus hier für einfach die Person. Das zweite ist, auch in Geschichten, wo die religiöse Elite versucht, Jesus aufs Glatteis zu führen, zum Beispiel, sollen wir Steuern für den Kaiser zahlen oder für Gott? Boah, falsches Dilemma. Sagte das eine Schwierigkeit, sagte das andere große Schwierigkeit. Hey, was sagt Jesus letztendlich? Ja, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Gibt einen dritten Weg in dem Ganzen und zack, ist er raus. Oder einmal heben alle die Steine und wollen Jesus steinigen. Ich meine, Jesus könnte ja sagen, jetzt versammeln wir die Anhänger und so weiter. Dann geht er einfach mitten durch die Menge hindurch. Ein dritter Weg, einfach hier gerade und ein guter Ausweg für alle. Für alle einfach hier. Das ist, wie Jesus letztendlich agiert. Jesus zog sich auch nicht hinter seinen Aussagen zurück und sagte, oh, das habe ich nicht so gemeint, weil Matthäus 5, Vers 37 heißt, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Da sagst du, das habe ich so gesagt und hat nochmal tiefer erklärt, was er damit meinte. Aber er hat nicht ein Bailey-Argument rausgehauen, um irgendwie Stimmung zu machen und irgendwie eine Schlagzeile zu kreieren, sondern einfach, jeder Satz, der kam, ist ein Satz der Liebe, der Veränderung bringen soll für die Menschen. Und das vierte ist, Jesus versuchte nicht unter dem Deckmantel der schweigenden Mehrheit irgendwie zu versuchen, Oberwasser zu gewinnen. Ich meine, schauen wir uns einfach die Story an, als Jesus alleine vor Pilatus stand. Wie reagiert er denn eigentlich? Und ich meine, Pilatus hakt ja nun wirklich nach. Er sagt, du bist der König der Juden, jetzt musst du mal, klär das doch mal auf hier. Ich sehe hier keine Schuld an dir und so weiter. Er wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann sagt Jesus zu Pilatus, du, ich könnte jetzt 12 Legionen Engel holen. Aber mein Reich ist jetzt nicht von dieser Welt. Und es ist auch ein anderer Plan. Das geht gar nicht so durch. Und was passiert? Jesus mit seiner ganzen Macht, die er hatte, mit einmal, was er alles tun könnte, er geht ans Kreuz. Weil das der Plan Gottes ist. Zu sterben für jeden Fehler, den wir machen, damit wir überhaupt mit Gott Gemeinschaft haben. Er ist das Opfer, das einmalige Opfer, das uns das überhaupt würdig und heilig macht, mit Gott in Kontakt zu treten. Er zeigte seine Liebe darin, als wir noch Sünder waren, dass er sein Leben hingibt für seine Schafe. Sogar für Menschen, die ihm Unrecht tun. Paulus beschreibt es in Kolosser 2, Vers 15 so. Das ist ein ganz spannender. Ich lese nur bis Vers 17. Ihr könnt zu Hause gerne bis Vers 23 lesen, aber ich lese das nur bis Vers 17. Da heißt es, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Schabbate haltet oder nicht haltet. Denn diese sind nur ein Schatten des Zukünftigen, die Wirklichkeit aber ist Christus selbst. Wir können verschiedener Meinung sein, politisch, theologisch, ethnisch, aber wir lieben uns bedingungslos. Das ist hier der Fokus, das ist eigentlich unser Hauptfokus, den wir setzen sollen, unsere Mission für die Liebe Gottes. Und das Wichtige, was ich heute nochmal so betonen will, um das ein bisschen zusammenzufassen, ist, wir arbeiten auch mit den Mitteln des Reiches Gottes. Das heißt, wir arbeiten auch mit den Mitteln der Liebe Gottes. Wir bekämpfen das Böse nicht mit den gleichen Mitteln. Wir machen uns auch nicht zum Komplizen des Bösen, sondern wir sagen Ja zum Menschen. Wir sagen Ja zu Menschen und natürlich ist nicht alles, was jeder tut, in Ordnung, aber wir sagen Ja zu Menschen, weil Jesus Ja zu Menschen sagt, weil Jesus den Menschen von ganzem Herzen liebt. Und der Zweck heiligt nicht die Mittel. Wir denken manchmal nur, weil wir das Gute tun, dann dürfen wir auch mal ein bisschen Sachen verbiegen. Das ist nicht das, wie Jesus agierte und auch wie er uns beauftragte, sondern ganz im Gegenteil, wir sollen wirklich mit der Liebe Gottes agieren. Wir überwinden das Böse mit dem Guten. Ich muss auch ein bisschen gestehen, dass ich auch hier ein bisschen reingefallen bin, weil es gibt unterschiedliche Übersetzungen. Einige sagen, überwindet das Böse durch das Gute. Aber hier steht, überwindet das Böse mit dem Guten. Und hier ist auch eine Person tatsächlich gemeint, dass wir mit Gott, mit der Kraft des Heiligen Geistes, das Böse angehen und den Bösen letztendlich überwinden. Deshalb reichen gute Mittel und einfach guter Wille an sich auch gar nicht aus, um das Böse an sich einfach zu überwinden. Und die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, auch in dem Ganzen, ist eigentlich, wer ist denn der wirkliche Feind? Ich habe das auch schon in manchen Diskussionen manchmal gehabt, auch im Raum. Fangen auch einmal Leute an, ich sage, hey, ich bin nicht dein Feind, Der ist nicht hier gerade in diesem Raum, hoffe ich mal nicht. Ne? Aber wer ist eigentlich der wirkliche Feind? Wenn Menschen uns angreifen, wer steht eigentlich wirklich dahinter? So, und wir machen uns manchmal auch, sage ich mal, wir haben manchmal Zielscheiben, wo wir wirklich am Ziel vorbeigehen letztendlich, weil der Feind ist ganz woanders. Wir kämpfen auch nicht gegen diese Welt. Wir kämpfen gegen den Feind in dieser Welt. Amen. Wir kämpfen nicht gegen diese Welt, wir kämpfen gegen den Feind in dieser Welt. Das sind ganz kleine Wichtigkeiten, die wir auch einfach haben, weil sonst fangen wir auch, oh, alles ist die böse Welt und so weiter und so fort. Ne? Aber die Welt hat Gott geschaffen. Okay, da gehe ich fast viel zu tief, das ist ein Thema, das will ich jetzt nicht aufmachen. So, ne? Aber wir kämpfen gegen den Feind hier in dieser Welt. Und natürlich müssen wir uns immer wieder fragen, hey, wo und wie agiert das Böse? Deshalb brauchen wir übrigens auch Geistesgaben, um das genau zu erkennen. Nicht um uns zu zeigen, wie cool wir sind, sondern auch einfach zu sehen, hey, wo das Böse einfach agiert, um einfach, dass Überwindung einfach geschehen kann. Überall in jedem einzelnen Wort, in jedem prophetischen Wort, wo der Geist Gottes steckt, steckt eine unheimliche Power, eine Überwindungspower. Wirklich das Böse und den Bösen zu überwinden. Hey, da wo die Identität angegriffen ist in uns oder in Frage gestellt wird durch den Feind, genau das wieder herzustellen, weil er das geknickte Rohr einfach nicht kaputt macht, sondern wieder gerade macht. Und Geistesgaben können wir auch manchmal populistisch einsetzen. Oh ja. Warnt nicht Paulus die Korinther so dermaßen davor, weil das ein unsachgemäßer Gebrauch der Geistesgaben ist. Weil die Motivation nicht richtig stimmt, weil die Liebe überhaupt nicht da ist. Deshalb gibt es überhaupt 1. Korinther 13, den wir überhaupt dieses Kapitel sehr gerne lesen bei Hochzeiten. Aber da ging es nicht darum, weil Paulus an eine Hochzeit gedacht hat, sondern weil er gesagt hat, hey, ich zeig euch den Grundsatz und der ist Liebe. Liebe und dann kommen erst die Geistesgaben. Ihr seid so still geworden. Jetzt natürlich die Frage, wo kann ich selber Überwinder sein? In meinem Alltag. Und die Frage ist, ich will ein bisschen zum Anfang zurückkommen, wenn Christen damals bereit waren, als Märtyrer zu sterben, einen richtigen irdischen Tod, wäre es nicht für uns manchmal möglich, auch in der ein oder anderen Diskussion zu sterben oder nachzugeben? Einen anderen Weg zu suchen, wo wir nicht gegen die Person sind, sondern für die Person. Wir denken manchmal so, wir sind im Recht. So, aber hey, nur weil wir richtig sind, heißt noch lange nicht, dass wir es richtig machen. Nur weil wir gut sind, heißt noch nicht lange, dass wir das gut machen. Da geht darum, handeln wir wirklich in der Liebe. Wer ist der wirkliche Feind eigentlich dahinter? Und ich will dich ermutigen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und die Frage, die ich einfach so reingeben will, ist einfach zum Überlegen, dann gehen wir rein ins Gebet, wo ist unser Ansatz manchmal vergiftet? Dass es andere Leute triggert. Wo brauche ich neu die Liebe Gottes? Hey, wo braucht es Vergebung, wo Gott irgendwie reinwirkt? Wo gilt es, eine neue Sichtweise anzunehmen? Wo ich manchmal gedacht habe, boah, ich muss das Böse mit dem Bösen bekämpfen. Und vielleicht die Frage, hey, wie würde Jesus in deiner Situation wirklich handeln? Lass uns mal die Augen schließen. Weil jeder hier in diesem Raum ist wirklich berufen, Teilhaber im Reich Gottes zu sein, Überwinder zu sein. Und da gibt es viele Angriffspunkte einfach in deinem Leben. Und ich hatte auch echt den Impuls in der Vorbereitung, dass einige heute hier sind, wo der Feind deine Identität angreift, dich anklagt, dich verklagt. Wo du immer wieder das Gefühl hast, ey, du bist nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug. Und Gott kommt gerade heute hier rein und sagt, hey, komm mit aller Freimut vor meinem Thron. Du bist gut für mich, weil ich bin für dich am Kreuz gestorben, für all deine Fehler. Und wenn dich das betrifft und du da irgendwie auch, ich sag mal, bewusst das Wort strugglest und merkst auch einen ganz bewussten Angriff des Feindes, ja, weil er der Feind des Lebens ist, dann steh doch gerade dort, wo du bist, einfach auf und sagst, hier bin ich, weil ich würde gerne für dich beten, weil es ein sehr Wunderpunkt ist auch in deinem Leben und ich glaube, dass Gott auch da reinwirkt. So. Und ich weiß, lass uns wirklich Augen geschlossen halten, einfach aus Respekt einfach, Leute, weil du eine Entscheidung vor Gott triffst. Und vielleicht bist du auch jemand, der richtig stark ist nach außen, aber drin hast du so viel Zweifel immer wieder und Gott greift und der Feind greift diese Identität an, aber hey, Gott hat dich in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen. Und ich will halt auch Menschen heute hinein aufrufen, wo du merkst, boah, dein Herz ist tatsächlich vergiftet. In Diskussionen durch andere, wo andere Pfeile auf dich geschossen haben, wo du vielleicht auch selber schon gemerkt hast, dass du Pfeile überhaupt auch losgeschossen hast, dann steht auch auf und sagt, boah, ich will das nicht mehr, ich will das loswerden, auch ein für alle Mal, wo dir das einfach gerade jetzt bewusst wird, steht auch gerade an Ort und Stelle auf. Und ich will für dich beten. Herr, ich danke dir einfach, dass du reinwirkst, gerade jetzt in jedes einzelne Herz. Herr, und du bist größer als jeder Schmerz. Du bist größer als jeder Feind. Herr, wir danken dir gerade einfach in diesem Morgen, dass du überwunden hast und wir durch deine Kraft überwinden können. Und ich bete, dass du gerade hineinkommst in jedes einzelne Herz und heilst und wiederherstellst, wo der Feind Dinge wirklich zersetzt und angegriffen hat, wo eine mangelnde Identität ist. Und ich bete, dass du gerade jetzt jedem Einzelnen wieder ein neues Herz gibst, eine Identität, die von dir kommt. Und ich spüre auch, dass Gott wie gerade so ein goldenes Herz im Himmel hat für dich und Dinge einfach auch wiederherstellt in diesem Augenblick. Herr, und daher, wo jeder Einzelne einfach auf uns vergiftet ist, Herr, wir geben es dir hin. Herr, wir wollen wirklich Menschen sein, die in Liebe agieren, die in deiner Kraft agieren. Und wenn wir das Gute sagen, wollen wir auch, dass die gute Motivation spürbar ist und deine Art einfach spürbar ist, dass Leute durch uns dich einfach sehen und deine Liebe spüren. Herr, und ich bete auch gerade jetzt hinein, wo Menschen auch manchmal nicht bereit sind, irgendwie zurückzugeben. Vielleicht, weil Stolz im Weg steht, weil vielleicht Arroganz im Weg steht, dass wir lernen, das Kreuz auf uns zu nehmen, Herr, und wirklich in dir zu sterben und zu erleben, was Leben in Fülle ist. Bleibt doch gerade so, wie ihr gerade seid, Augen zu und stehend und sitzend. Ich will noch zum Schluss einfach heute diejenigen fragen, vielleicht bist du heute hier und hast zum ersten Mal so die gute Nachricht von Jesus gehört, der das Reich Gottes hier reingebracht hat mit all seiner Liebe, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Und vielleicht bist du schon länger auch hier unterwegs, aber hast noch nie die Entscheidung getroffen. Heute ist der Tag, heute ist die Minute da, auch für dich online im Livestream, dass du eine Entscheidung für Jesus treffen kannst. Und wenn du sagst, ich bin heute hier, meine Entscheidung wirklich festzumachen in dir, Jesus, dass du mein Chef bist und dass du mit deiner Liebe regierst, dann steh doch jetzt einfach auch jetzt auf mit all denjenigen, die jetzt stehen und auch zu Hause, steh einfach gerade auf, ne? Weil ich will dich einladen, dieses Gebet zu sprechen. Sei doch einfach mutig, genau, steh einfach auf und lass uns gemeinsam aufstehen und einfach dieses Gebet nachsprechen, all diejenigen unterstützen, die einfach sich dazu einfach gestellt haben, weil hier passiert etwas. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gekommen bist und den Tod überwunden hast, damit ich leben kann. Ich will dir heute nachfolgen. Ich gebe dir all meine Fehler, all das, was mich trennt von dir. Herr, und wasch mich rein. Weiß wie Wolle, weiß wie Schnee vor deinem Angesicht. Und danke, dass ich jetzt ein neuer Mensch bin. Und ich komme jetzt zu dir als ein neuer Mensch, denn das Alte habe ich losgelassen. Amen. Gib dir mal all denjenigen Applaus, die heute diese Entscheidung getroffen haben. Und ich will einfach noch den Segen Gottes einfach aussprechen und dich einladen, nach dem Segen, nimm ein bisschen Zeit, die Botschaft zu verdauen, während unser Lobpreisteam uns mit reinnimmt, weil Gott will wirklich was tun einfach in deinem Leben. Das war jetzt der zweite Teil. Der dritte Teil geht noch ein bisschen tiefer rein, geht um Wahrheit und Liebe, um Einheit. Und ich hoffe, all das, was Gott mir so aufgetragen hat, dass ich das schaffe, in dieser Botschaft so ein bisschen zusammenzubinden. Herr, ich bitte dich einfach um deinen Segen. Segne jeden Einzelnen von uns überall, wo wir sind. Frauen und Männer Gottes, die du uns hingestellt hast dort, wo wir sind. Herr, dass wir mutig wirklich unsere Häupter zu dir erheben und sagen, du bist unser Herr. Dass wir das leben können, wozu du uns aufgetragen hast. Und dass wir den Mut haben, genau das zu tun, in Liebe zu agieren. Den Mut haben, vielleicht auch mal zu schweigen. Aber den Mut haben auch, wirklich mit aller Liebe Dinge anzusprechen. Amen.